sagt zum Pharao: Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Letzten Sonntag haben wir zusammen über die Verse 1 bis 13 nachgedacht. Paulus, er kommt gerade aus Römer Kapitel 8, wo er Gott gepriesen hat für diese Gewissheit unserer Verherrlichung. Und im nächsten Moment empfand Paulus Traurigkeit und Schmerz, weil er an seine Brüder nach dem Fleisch dachte. Und sie sind noch nicht errettet. Paulus, er widmet deswegen diese Zeilen hier insbesondere den Juden in Rom, die sich gefragt haben könnten, ob Gott auch sein auserwähltes Volk Israel retten wird, so wie er es verheißen hat. Und Paulus hat ihnen in den ersten Versen von Kapitel 9 gezeigt, dass Gott sein Ziel, welches er sich mit dem Volk Israel vorgesetzt hat, das wird er erreichen. Der Vorsatz Gottes wird bestehen bleiben, hat Paulus gesagt. Und Paulus hat dann auch gezeigt, wie Gott alle Verheißungen, die er dem Volk Israel gegeben hat, nicht hinfällig sein lassen wird, sondern dass Gott eines Tages das Volk Israel auch als ganze Nation erretten wird. Und Paulus hat uns das am Beispiel von Jakob und Esau gezeigt, dass Gott in der Lage dazu ist, Menschen aus seinem Volk zum Glauben zu rufen, wodurch Gott sich einen Überrest lassen wird von gläubigen Juden. Er wird sein Volk Israel damit erhalten und an ihnen dann seine Verheißungen erfüllen. Und bevor wir jetzt mit Vers 14 weitermachen, möchte ich einmal noch kurz zeigen, was so der nächste Meilenstein im Römerbrief ist. Ich hätte das eigentlich schon letzte Woche machen sollen, ich muss das hier einmal nachholen. Vom Anfang des Römerbriefes angefangen hat Paulus bewiesen, dass alle Menschen vor Gott quasi unten durch sind und schuldig sind. Paulus hat im Kapitel 1 zuerst bewiesen, dass alle Menschen das Gericht Gottes verdienen oder alle Nationen allgemein vor Gott schuldig sind. Und dann hat Paulus im Kapitel 2 insbesondere die Juden angesprochen, die meinten von sich das Gesetz zu haben und eigentlich safe zu sein. Und er widmet im nächsten Schritt seine Aufmerksamkeit insbesondere den Juden und sagt, auch du wirst dem Gericht nicht standhalten. Und dann mündet Paulus in Kapitel 3 in dieser allgemeinen Aussage, wo er sagt, dass sowohl Juden als auch Heiden dem Gericht Gottes verfallen sind. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und nach demselben Prinzip geht Paulus im weiteren Verlauf des Römerbriefes weiter in der Errettung. Und von Römer 4 bis Kapitel 8 hat Paulus gezeigt, wie alle Menschen oder alle Nationen allgemein von Gott gerettet werden, indem Gott sie erwählt und sie zur Verherrlichung bringen wird. Und jetzt ab Kapitel 9 widmet sich Paulus wieder insbesondere der Juden, wo er zeigt, dass Gott auch sie zum Heil erwählt und sie retten wird. Und dann ist der nächste Schritt, dass Paulus am Ende von Römer 11 wieder zu diesem Fazit kommen wird, dass alle, sowohl Juden als auch Heiden, durch Gottes Erbarmen gerettet werden. Also Fazit Römer 3 war, dass alle, sowohl Juden als auch Heiden, dem Gericht Gottes verfallen sind. Sie sind alle schuldig, da ist keiner, der Gerechtes tut. Und Fazit Ende Römer 11 wird sein, dass alle, sowohl Juden als auch Heiden, allein durch Gottes Erbarmen gerettet werden. Wir lesen dann im Vers, in Römer, Ende Römer 11, ab Vers 30, dieses Fazit, denn wie ihr einst, also Paulus spricht zu Heiden, denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt infolge ihres Ungehorsams, so sind auch jetzt sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen. Ja, das ist genau das, was er in Römer 3 über das Gericht über alle Menschen gesagt hat. Und dann sagt er weiter, damit er sich aller erbarmt. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich hoffe, ihr werdet diese Verse am Ende des Römerbriefes auswendig kennen. Also das ist das große Ziel, auf das wir jetzt zusteuern. Das ist wahrscheinlich der größte Meilenstein der Errettungsgeschichte, kann man so sagen. Und wir werden schon in diesem Text, den wir heute behandeln, sehen, wie dass es in der Frage der Erwählung um Gottes Erbarmen geht. Wir kommen also jetzt im näheren Kontext aus den Versen 11 bis 13 aus Römer 9, wo Paulus diesen Punkt klar gemacht hat, dass die Erwählung allein aufgrund des Berufenden erfolgt. Gott hatte Jakob erwählt, noch bevor er und sein Bruder Esau geboren worden waren, um klarzumachen, dass sie die Wahl Gottes mit ihrem Wandel oder ihrer Entscheidung nicht beeinflussen konnten. Und an diesem Punkt werden sich dann jetzt Leser vielleicht diese Frage nach der Gerechtigkeit Gottes stellen. Es kann der Vorwurf entstehen, dass es unfair von Gott, Menschen zu verdammen, die er nicht erwählt hat. Das ist nicht fair, die können ja gar nichts dafür. So denken wir. Und bei dieser Frage sind wir letzte Woche stehen geblieben und Paulus wird daraufhin in den folgenden Versen jetzt Bezug nehmen. Er nimmt seinen Lesern diesen Vorwurf jetzt wieder vorweg und schreibt dann dazu hier im Vers 14, was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall. Wenn Paulus jetzt auf diesen Einwand zu sprechen kommt, dann zeigt uns das, dass diese Schlussfolgerung auf die souveräne Wahl Gottes für einen natürlich denkenden Menschen naheliegend ist. Paulus wird diesen Einwand mit Sicherheit auch zu seiner Zeit zu hören bekommen haben. Und wenn wir das Thema Auserwählung also so vermitteln werden, wie Paulus es vermittelt hat, dann kann es sehr gut sein oder dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch wir in unserer Zeit dieses Gegenargument hören oder diesen Einwand hören. Und immer wenn uns Leute auf unser Verständnis von Auserwählung entgegnen, dass dann Gott ja ungerecht wäre, dann ist das für uns ein kleiner Indikator, dass wir nicht ganz so falsch liegen mit dem, was wir da verstanden haben aus Römer 9. Es sollte uns also nicht wundern, wenn wir dieses Argument zu hören bekommen, Paulus musste sich das Gleiche anhören. Und obwohl Paulus dieses menschliche Argument erklärt und auch widerlegt, lehnen sogar Christen das souveräne Erwählen Gottes ab mit der Begründung, dass Gott ungerecht wäre. Und wie viele Christen dann leider auf diese Frage reagieren, ist, dass sie die Bedeutung der Souveränität Gottes so weit umdeuten, dass sie ihrem natürlichen Empfinden von Gerechtigkeit entspricht. Also sie deuten den Inhalt der Erwählung so weit um, dass sie persönlich das als gerecht empfinden, was sie vorher eigentlich ungerecht fanden. Jetzt entgegnet Paulus hier aber auf diese Frage nach der Ungerechtigkeit Gottes mit der uns schon bekannten Antwort, das sei ferne. Das ist ausgeschlossen, auf gar keinen Fall. Das heißt mit anderen Worten, das souveräne Erwählen Gottes zum Heil ist nicht ungerecht, sondern es ist gerecht. Paulus ist hier, wie wir sehen, wie in den ersten Kapiteln dabei, die Gerechtigkeit Gottes zu verteidigen. Er zeigt uns, dass Gott in seinem erwählenden Handeln gerecht bleibt. Das sagt uns schon, dass das Problem, was Menschen haben, nicht das ist, dass sie die Erwählung oder die Beschreibung der Erwählung von Paulus nicht verstehen. Wenn der natürliche Verstand einem Menschen sagt, Gott wäre nach diesem Prinzip von Erwählung ungerecht, dann haben Menschen sehr gut verstanden, wie Paulus hier die Erwählung versteht. Das Problem ist also nicht unser Verständnis von Auserwählung, sondern das Problem ist unser Verständnis von Gerechtigkeit. Sie nennen etwas ungerecht, wozu Gott sagt, das ist gerecht so. Und deswegen steckt in diesem Vorwurf der Menschen ein versteckter Stolz, in dem sie meinen, gerechter zu sein oder gerechter zu urteilen als Gott selbst. Sie tun so, als wenn sie, wenn sie an Gottes Stelle wären, gerechter wären als Gott. Sie wären nicht so böse zu Esau. Sie hätten den Esau auch so lieb gehabt wie den Jakob, denken sie vielleicht. Sie hätten beiden die gleiche Chance gegeben. Und damit meinen Menschen indirekt, gerechter zu sein in ihrem Denken, als Gott es ist. Das steckt in diesem Vorwurf der Ungerechtigkeit Gott gegenüber. Und deswegen wird Paulus jetzt in den nächsten Versen genau diesem Problem oder diesem Denken an die Wurzel gehen, indem er ein Zitat aus 2. Mose bringt. Paulus schreibt im Vers 15, denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Im Vers 13 hat Paulus gesagt, dass Gott auf keinen Fall ungerecht ist und fährt dann hier mit dem Wort denn fort. Das heißt, dieses Zitat, was Paulus jetzt hier bringt, es begründet oder Paulus begründet damit, warum Gott in seinem erwählenden Handeln nicht ungerecht, sondern gerecht ist. Und jetzt stellt sich vielleicht einer die Frage, das Wort Gerechtigkeit, das kommt hier ja gar nicht vor in diesem Zitat. Und um dieses Zitat einmal richtig zu verstehen, möchte ich mir jetzt einmal etwas Zeit nehmen, um diesen Kontext aus 2. Mose zu beleuchten, aus dem Paulus dieses Zitat hier nimmt. Und es ist wirklich beeindruckend, wie man sieht, dass Paulus das Alte Testament, das er gerade zitiert, in seinem Kontext wirklich super kennt. Und es ist beeindruckend, wie passend dieses Zitat in diesen Kontext passt, wenn wir uns den Kontext von 2. Mose einmal anschauen. Also die Situation in 2. Mose ist die, dass Mose auf dem Berg Sinai ist. Mose redet mit Gott und er bekommt dort von Gott die zwei Gesetzestafeln mit den 10 Geboten. Und während dann Gott mit Mose redet auf dem Berg Sinai, sagt Gott da oben auf dem Berg dem Mose, das Volk da unten, das ist gerade dabei, ein Kalb zu machen und dieses Kalb anzubeten. Mose war also noch nicht unten, er hat selber noch nicht gesehen, was das Volk Israel da macht, sondern Gott hat es ihm gesagt. Und dann sagt Gott zu Mose in Vers 10 folgendes, und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an und sagte, wozu, Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Und dann lesen wir weiter, wie Mose dann auf Gott quasi einredet und Mose in seinem Zorn besänftigen zu versucht. Und dann lesen wir im Vers 14, da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Gott hat sich also durch Mose in seinem Zorn besänftigen lassen. Und dann geht Mose mit den Tafeln des Gesetzes vom Berg Sinai herunter und dann sieht Mose da unten, was das Volk da angestellt hat. Er sieht quasi das, wovon ihm Gott auf dem Berg schon erzählt hat, wie das Volk ein Fest feiert für dieses goldene Kalb. Und was passiert dann mit Mose? Moses Zorn entbrennt. Und Mose rastet förmlich aus, muss man sagen, und er zerhaut die steinernen Tafeln des Gesetzes am Fuß des Berges. Er verbrennt das Kalb, malt die Reste zu Staub und gibt diesen Staub dem Volk dann mit Wasser zu trinken. Und wenn wir hier an dieser Stelle einmal das Verhalten Gottes mit dem Verhalten Moses vergleichen, dann sehen wir, dass Gott sich in seinem Zorn durch Mose besänftigen ließ und Mose ausgerastet ist, als er die Sünde des Volkes mit den eigenen Augen gesehen hatte. Und dann kehrt Mose, nachdem er das gemacht hat, kehrt Mose dann wieder zurück. Er geht wieder hoch auf den Berg, um weiter mit Gott zu reden. Und dann lesen wir in 2. Mose 32, Vers 31, darauf kehrte Mose zum Herrn zurück und sagte, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr aber sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch. Mose bittet hier also, Gott dem Volk diese Sünde zu vergeben und sagt dann, wenn aber nicht, so lösche mich auch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Und was sagt Mose zu Gott mit dieser Aussage? Mose ist immer hier noch irritiert von dieser Sünde des Volkes, dass er sagt, wenn Gott dem Volk nicht vergibt, dann soll er ihn auch umbringen. Und was Mose damit von Gott erbittet, das ist zwar gerecht, weil auch Mose den Tod verdient hat und ein schuldiger Mensch ist. Mose erwartet hier aber von Gott, denjenigen, der das goldene Kalb nicht angebetet hat, einfach mit auszurotten. Einfach alle gleich behandeln. Mose möchte hier also in so einer trotzigen Einstellung Gott verbieten, einzelnen Menschen Erbarmen zu zeigen. Wenn vertilgen, dann alle. Sich nur über einen Einzelnen zu erbarmen, das gefiel Mose nicht. Die Erzählung geht dann weiter und dann lesen wir in Kapitel 33 diese Worte, die Paulus in Römer 9 zitiert. 2. Mose 33, Vers 18. Er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Gott antwortete, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Mose hatte gerade miterlebt, wie sich Gott seines Unheils gereuen ließ und sich erbarmt hatte über das Volk. Er hat nicht das ganze Volk außer Mose einfach ausgerottet. Dann ist Mose selbst zornig gewesen und forderte auf diese trotzige Art in seinem Gericht niemandem Erbarmen zu zeigen. Und wisst ihr, was Gott mit diesen Worten dann zu Mose sagt? Gott sagt damit, im Gegensatz zu dir, mein lieber Mose, werde ich Mitleid haben und mich erbarmen. Und du wirst mir nicht verbieten, mich über den Einzelnen zu erbarmen. Mose hat hier Gott darum gebeten, ihn zu sehen. Mose wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Gott geht auf diese Bitte nicht direkt ein, weil Mose sonst sterben würde, aber Gott begegnet ihm in einer Wolke auf dem Berg und sagt ihm dann etwas über das Wesen Gottes. Und dann lesen wir weiter in 2. Mose 34, Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Freunde, mit diesen Worten sagt Gott Mose, wie er in seinem Wesen ganz anders ist als Mose oder wir Menschen. Obwohl Mose ein sehr sanftmütiger Mensch war, ist er in dieser Situation schnell zum Zorn gewesen und hat sogar von Gott erwartet, auf sein Erbarmen zu verzichten. Und Gott macht Mose klar, wie viel barmherziger Gott ist als wir Menschen. Nachdem Mose die Sünde des Volkes gesehen hat, wäre Mose in seinem Zorn bereit, alle zu vernichten, anstatt Einzelne zu verschonen. Und so sind wir Menschen, wir neigen in unserem Zorn dazu, eingeschnappt zu sein und dann einfach erbarmungslos Tabula rasa zu machen. Wir lesen in 4. Mose 12, Vers 3, aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Wir haben also jetzt gelernt, dass Gott noch sanftmütiger und noch erbarmungsvoller ist als der sanftmütigste Mensch der Welt. Und mit dieser Lektion im Hinterkopf kehren wir jetzt einmal zurück zu Römer 9, Vers 15. Laut Vers 14 werfen Menschen Gott Ungerechtigkeit vor. Sie finden das unfair, wenn Gott den einen erwählt und den anderen nicht, und sie meinen, sie wären viel barmherziger gewesen mit Esau und hätten auch ihm eine Chance gegeben, meinen sie. Und sie meinen mit diesem Vorwurf mehr Erbarmen zu haben als Gott. Und mit Vers 15 widerlegt Paulus genau dieses Denken. Mit Vers 15 sagt uns Paulus, dass Gott der Einzige ist, der so viel Erbarmen hat, dass er nicht die ganze Menschheit einfach so dahinrafft, sondern Einzelne rettet. Menschen wagen es zu sagen, wenn Gott alle Menschen verdammt, ist das gerecht, weil alle es verdient haben, soweit richtig. Aber dann sagen sie, wenn Gott alle verdammt, aber nur Einzelne rettet, dann wäre das ungerecht. Genauso hat Mose damals gedacht, was eine zornige Trotzreaktion von Mose gewesen ist. Und Paulus zeigt uns mit diesem Zitat, dass Gottes Erbarmen sehr viel weitreichender ist als unser menschliches Erbarmen. Gott gedenkt in seinem Gericht des Erbarmens und rettet Einzelne. Wir Menschen, wir sind eingeschnappt, weil jemand vielleicht ein falsches Wort über uns gesagt hat. Wir hassen manchmal unseren Bruder und wir sind nicht bereit, unserem Nächsten zu vergeben, aber wir wagen es, gegen Gott aufzustehen und ihm zu sagen, dass er ungerecht sei und dass wir ja gnädiger wären als er. Wenn ich auf mich selber schaue und sehe, mit was für Kleinigkeiten manchmal meine Kinder mich zum Zorn reizen, dann muss ich eingestehen, dass ich, wenn ich an Gottes Stelle wäre, ich hätte gar keinen erwählt. Ich hätte alle vernichtet. Und wenn schon der Ungehorsam meiner Kinder mich zum Zorn reizt, wie würde ich mich dann verhalten, wenn die Ungerechtigkeit der ganzen Welt gegen mich stehen würde? Ich hätte genauso wie Mose alle in die Hölle gehauen. Ich hätte nicht nur Esau gehasst, ich hätte ganz sicher auch Jakob gehasst. Freunde, wir haben nicht mehr Erbarmen als Gott. Wir hätten in unserem Zorn kein Erbarmen mit niemandem. Und deshalb ist unsere Unbarmherzigkeit Einzelnen gegenüber die Ursache für diese Anschuldigung, dass Gott in seiner Wahl ungerecht ist. Und genau das zeigt uns Paulus hier durch dieses Zitat aus 2. Mose. Paulus sagt damit, Gott hat Erbarmen im Gegensatz zu uns Menschen. Wenn Gott Einzelnen gnädig ist, dann ist das nicht Ungerechtigkeit, sondern Erbarmen, das wir Menschen gar nicht aufbringen können. Aber wenn einige Menschen das hören, dann verhalten sie sich manchmal wie kleine Kinder, die kein Bonbon abgekriegt haben, weil sie erbarmungslos sind mit denen Gott Erbarmen hat. Und die Ursache ist die, wie ich schon gesagt habe, dass wir Menschen einfach nicht so barmherzig sind wie Gott. Und Menschen wagen es dann aufzustehen und Gottes Barmherzigkeit als Ungerechtigkeit zu bezeichnen. Und das ist ausgeschlossen, sagt Paulus. Und das bestätigt Paulus jetzt weiter noch einmal mit Vers 16. Da sagt Paulus, so liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Damit sagt Paulus noch einmal, die Ursache, dass Gott Menschen zum Heil erwählt und sie rettet, ist sein Erbarmen. Es liegt nicht daran, dass wir so einsichtig waren und unbedingt gerettet werden wollten. Es liegt auch nicht daran, dass wir so einen tollen Wandel vorzuzeigen hatten, sondern Gott hat Erbarmen mit Menschen, die es eigentlich nicht wollten. Jesus sagte in Matthäus 23, Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Johannes 3, Vers 19. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Römer 3, Vers 10. Wie geschrieben steht, da ist keiner, kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Diese Stellen sagen uns alle, dass es keinen Menschen gibt, der in seinem sündigen Zustand gerettet werden will. Wenn es an unserem Willen liegen würde, dann gäbe es keine Christen. Und das sagt uns, dass Gott mit Menschen Erbarmen hat, die gar keine Beziehung zu ihm wollen. Und Gott geht solchen Menschen in seinem Erbarmen nach und muss dabei ihren Widerstand brechen. Jesus sagte in Johannes 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und dieses Wort, was hier mit ziehen übersetzt wird, das ist ein starker Ausdruck, der oft auch mit schleppen oder zerren übersetzt wird. In Apostelgeschichte 16, Vers 19 lesen wir, dass Paulus und Silas zu den Vorstehern geschleppt wurden. Gott geht in seinem Erbarmen also Menschen nach, die gegen ihn Widerstand leisten, und Gott muss diesen Widerstand der Menschen brechen und sie quasi zu ihm schleppen. Das ist die Situation von uns Menschen, die uns zeigt, dass unsere Errettung nicht an unserem Willen hängt, sondern am Willen Gottes. Wir werden errettet, weil Gott wollte und nicht, weil wir wollten. Das beschreibt uns jetzt Paulus genauer in den weiteren Versen, Vers 17 und 18. Denn die Schrift sagt zum Pharao: Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich. Und wen er will, verhärtet er. Vers 18 ist jetzt also hier das Fazit, oder das Ende von Vers 18 ist das Fazit. Er leitet hier mit den Worten ein "also nun", Ende Vers 18. Es deutet also eine Schlussfolgerung aus dem Vorhergesagten an. Im Vers 16 hat Paulus gesagt, dass es nicht am Wollen oder Laufen des Menschen liegt, sondern an Gott, der sich erbarmt. Und dann zeigt Paulus uns im Vers 17 am Beispiel des Pharaos die andere Seite, also den Fall, wenn Gott einen Menschen verhärten oder ihn richten will. Das Beispiel des Pharaos steht hier also für Menschen, die nicht zu den Auserwählten gehören, so wie Jakob in den vorangegangenen Versen nur ein Beispiel von einem Auserwählten ist, so ist auch der Pharao hier auch nur ein Beispiel für Menschen, die von Gott gerichtet werden. Paulus, er spricht in diesem Kontext insbesondere zu Juden. Er hat in den vorangegangenen Versen gezeigt, dass Gott durch seine Auswahl das Volk Israel erhalten wird. Und jetzt nimmt Paulus für einen Menschen, der nicht gerettet ist, als Beispiel den Gegenspieler Israels, kann man sagen. Der Mann, der die Nachkommen Israels auslöschen wollte, der sie unterdrückt und versklavt hat. Und damit zeigt Paulus, dass Gott selbst die Menschen, die seine Auserwählten ausrotten, versuchen dazu gebrauchen wird, um seinen Namen zu verherrlichen. Paulus, er hat vorher im Kapitel 8 gesagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken und dass keine Macht und keine höhere Gewalt sie von der Liebe Gottes trennen kann. Und was Paulus jetzt hier quasi über den Pharao schreibt, ist quasi diese Wahrheit aus Römer 8 angewandt auf das Volk Israel. Gott hat das Böse, diesen bösen Pharao, der das Volk Israel ausrotten wollte, der die höchste Macht und Gewalt der damaligen Zeit war, die hat er dazu gebraucht, um Gutes für sein auserwähltes Volk zu bewirken. Durch die Plagen, die Gott über das Volk Ägypten gebracht hat, wegen der Verstocktheit des Pharaos, durch diese Plagen hat Gott eine große Rettung für sein Volk Israel bewirkt. Das heißt, wir können jetzt zum einen sagen, dass Gott durch die Errettung seiner Auserwählten sein Erbarmen zur Schau stellt. Und zum anderen müssen wir sagen, dass Gott durch das Gericht über die Gottlosen seinen Namen verherrlicht, indem er seine Gerechtigkeit zur Schau stellt. Das ist die Aussage hier vom Vers 17 über den Pharao. Paulus, er sagt hier, dass Gott den Pharao erweckt hat oder aufstehen lassen hat, um seine Macht an ihm zu erweisen. Das heißt, Gott hat diesen Mann bis zur höchsten Position in Ägypten aufsteigen lassen, um seinen Plan mit dem Volk Israel umzusetzen. Es gab damals diese große Hungersnot, die Josef damals den Pharao angekündigt hat. Und wir lesen dann in 1. Mose, wie Gott durch die Weisheit Josefs das ganze Land Ägypten zu einem weltbekannten Handelsland machte, in dem Josef dann an alle Länder Korn verkaufte. Die Leute kamen nach Ägypten gereist, um von Josef Korn zu kaufen. Und wir lesen auch an vielen anderen Stellen des Alten Testaments, wie zum Beispiel Wagenpferde aus Ägypten gekauft wurden. Schon zur Zeit, als Josef jung war, sah man eine Karawane, die mit Gütern beladen nach Ägypten zog. Durch die Sklavenarbeit des Volkes Israels wurde das Volk Ägypten dann noch weiter gestärkt. Und der Pharao war also der Mann an der Spitze dieses weltbekannten Handelslandes, und dadurch, dass das Land Ägypten so bekannt war, verbreiteten sich die Nachrichten auch über die Plagen, die Gott dann an diesem Volk verübte, in alle Länder dieser Welt. Ägypten war eine Metropole, über die jeder Bescheid wusste, und dann eilte dieser Ruf dieser Machttaten Gottes, er eilte quasi dem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten ihnen schon voraus, und alle Heidenvölker hatten Angst vor dem Gott Israels, von dem sie aus Ägypten gehört hatten. Der Pharao ist also ein Werkzeug Gottes gewesen, um der ganzen Welt seine Macht zu demonstrieren. Das meint Paulus hier, wenn er im Vers 17 sagt, damit ich meine Macht an dir erweise, damit mein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde. Das ist buchstäblich so passiert und eingetreten. Und jetzt kommen wir hier auf dieses Fazit im Vers 18, wo Paulus sagt, wen er will, dessen erbarmt er sich. Und wen er will, verhärtet er. Das Erbarmen Gottes hat Paulus, wie gesagt, am Beispiel Jakobs beschrieben, und das Verhärten eines Menschen hat Paulus jetzt gerade am Beispiel des Pharaos beschrieben. Und es stellt sich jetzt hier wahrscheinlich vielen, denke ich, diese Frage, was genau heißt verhärten? Und was das meint, müssen wir jetzt aus dieser Beschreibung des Pharaos entnehmen, weil daran hat Paulus uns gerade gezeigt, was er hier mit verhärten meint. Und entsprechend dieses Beispiels vom Pharao meint Paulus mit verhärten, dass Gott sich dazu entscheidet, die Rebellion eines Menschen für seine Ziele, für das Umsetzen seines Planes zu verwenden. Gott erbarmt sich also über einige Menschen, indem er ihren Widerstand oder ihre Rebellion bricht, indem er ihnen ihr böses Herz einfach wegnimmt und ihnen ein neues Herz gibt. Aber bei anderen Menschen entscheidet Gott sich dazu, ihre Rebellion für seine Pläne zu verwenden. Und der Ausdruck verhärten oder verstocken, sagen andere Übersetzungen, sagt damit, dass Gott sich also dazu entscheidet, das gerechte Gericht über einen Menschen zu bringen. Die meisten Christen, die denken, dass erst mit dem Tod, mit dem physischen Tod eines Menschen quasi die Tür zur Errettung zu ist. Erst mit dem leiblichen Tod gibt es kein Zurück mehr. Wenn ein Ungläubiger stirbt, dann ist alles vorbei. So denken manche. Ich verstehe aber den Begriff verstocken oder verhärten so, dass Gott dieses Gericht schon zu Lebzeiten eines Menschen beschließen kann. So wie Gott frei darüber entscheiden kann, wann ein Mensch stirbt, so kann Gott auch frei darüber entscheiden, wie lange er sich unsere Rebellion anschaut und wann quasi dieser Point of No Return erreicht ist und Gott sagt, so Freundchen, jetzt ist Schluss. Und damit verstehe ich diesen Ausdruck verstocken oder verhärten so, dass Gott zu Lebzeiten des Pharaos gesagt hat, jetzt ist das Maß voll. Jetzt ist dein Gericht beschlossene Sache, der Zug ist für dich abgefahren, ich lasse dich jetzt nur noch am Leben, um meine Macht an dir zu erweisen. Wir lesen in 2. Mose, dass der Pharao selbst sein Herz verstockt hatte. Das lesen wir einige Mal. Und dann lesen wir ungefähr 4-mal, dass Gott sein Herz verstockte. Das bedeutet, dass Gott das Herz des Pharaos quasi taub oder unempfänglich machte für die Botschaft der Plagen. Gott hat ihn gestraft, Gott hat weiter seinen Zorn an ihm erwiesen, aber er konnte dadurch nicht mehr einsichtig werden zur Buße. Daraus müssen wir aber auch schließen, dass Gott das Herz dieses Mannes erst zu einem bestimmten Zeitpunkt verstockt hatte. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt hatte Gott nicht sein Herz verstockt und der Pharao hatte durch die Offenbarung des Zornes Gottes Raum zur Buße, wie es Petrus sagt. Jetzt sagt uns hier Vers 18, dass sowohl das Erbarmen als auch das Verstocken entsprechend dem Willen Gottes geschieht. Er verstockt, wen er will. Und damit sagt der Text, dass das Gericht des Menschen dem Willen Gottes entspricht. Wir werden weiter im Vers 22 sehen, dass Paulus da schreibt, dass Gott willens ist, seinen Zorn zu erweisen. Und auch an dieser Stelle dürfen wir Gott keine Ungerechtigkeit vorwerfen, weil Gott mit dem Gericht des Menschen Gerechtigkeit will. Das ist die gerechte Strafe eines jeden Menschen und trotzdem erscheint diese Aussage sich mit anderen Bibelstellen zu beißen. Zum Beispiel, wenn Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 4 schreibt, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Wir fragen uns dann, wie kann Gott auf der einen Seite willens sein, seinen eigenen Zorn zu erweisen und auf der anderen Seite nicht wollen, dass jemand verloren gehe. Und ich möchte das mal ganz praktisch am Beispiel der Kindererziehung veranschaulichen. Ich will zum Beispiel meinen Kindern keine Konsequenzen für ihren Ungehorsam auferlegen. Das will ich wirklich nicht. Ich will, dass meine Kinder so gehorsam sind, dass ich nie konsequent sein muss. Meine Kinder sind aber nicht so gehorsam. Sie begehen Unrecht, welches mich auf der einen Seite traurig macht und auf der anderen Seite meinen Sinn für Gerechtigkeit erweckt, sodass ich sage, dieses Verhalten kann ich einfach nicht durchgehen lassen. Ich will dieses Verhalten damit konsequent behandeln. Und somit will ich auf der einen Seite keine Konsequenzen auferlegen, weil ich meine Kinder liebe, aber auf der anderen Seite will ich es doch. Wollen und Nichtwollen liegen hier quasi übereinander wie zwei Seiten einer Medaille. Und genauso will Gott auf der einen Seite nicht den Tod des Sünders, auf der anderen Seite will Gott aber auch seine Gerechtigkeit in seinem Gericht durchsetzen. Und wir haben gerade in 2. Petrus gelesen, Gott zögert sein Gericht hinaus. Und es ist nicht einfach ein Hinaufschieben, weil Gott sein Versprechen nicht hält, sondern dieses Hinausschieben ist ein Zeichen, dass Gott will, dass sie gerettet werden. Es ist Zeichen seines Erbarmens, ein Zeichen dessen, dass Gott Menschen Raum zur Buße gibt. Und genau so hat Gott es mit dem Pharao gemacht. Somit reduziert die Tatsache, dass Gott das Gericht will, in keiner Weise seinen Willen nach der Errettung des Menschen oder die Tatsache, dass Gott sein Gericht will, reduziert in keiner Weise den Willen nach der Errettung des Menschen. Wir können und müssen diese Aussagen so nebeneinander stehen lassen, weil sie beide so einfach richtig sind. Und dieser letzte Satz im Vers 18, er sagt uns jetzt auch, dass Gott in seinem Willen die Freiheit hat, sich über den einen zu erbarmen und den anderen zu verstocken. Gott hat die Freiheit, Menschen ungleich zu behandeln. Und über diese Frage des ungleichen Behandelns werden wir nächsten Sonntag genauer nachdenken. Und bevor ich jetzt schließe, möchte ich einmal noch mal kurz zeigen, welche Wirkung diese Verse auf die Empfänger in Rom hatten. Paulus errichtet diese Verse insbesondere an die Juden in Rom. Ein Israelit, der hat grundsätzlich mit dem Thema Auserwählung eigentlich kein Problem, weil er einfach der Einstellung ist, ich gehöre ja zu dem auserwählten Volk. Dass die Heiden verloren gehen und ich gerettet werde, das finde ich gut so. Die meisten Juden denken sich also, ich bin Nachkomme Abrahams, ich gehöre zum Volk Israel, ich bin gerettet. Jetzt hat Paulus aber uns vorher im Vers 6 gesagt, Moment mal, lieber Israelit, nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israeliten. Also nur die auserwählten Israeliten sind wahre Israeliten und werden gerettet werden. Und an diesem Punkt hat dann auch der Israelit auf einmal das gleiche Problem wie der Heide und könnte aufstehen, Moment mal, Paulus, das gefällt mir aber gar nicht, das wäre ja ungerecht. Und einem Juden, der also diesen Vorwurf bringt, dem hat Paulus jetzt mit diesem Zitat aus 2. Mose bewiesen, dass Gott schon damals unter dem Volk Israel einen Unterschied gemacht hat zwischen dem einen und dem anderen. Und Paulus sagt den Juden damit, auch wenn du zum Volk Israel gehörst, auch wenn du beschnitten bist und all diese Privilegien des Volkes Israel genießt, liegt es einzig und allein an meinem Erbarmen mit dir. Mein Erbarmen ist die Ursache dafür, dass du zum Glauben gekommen bist. So wie Gott damals mit diesem halsstarrigen Volk Erbarmen hatte und nicht einfach alle vernichtet hat, so hat auch Gott bei dir seinen Zorn zurückgehalten und Erbarmen gezeigt. Und deswegen hüte dich bitte davor, dieses Erbarmen Gottes als Ungerechtigkeit zu bezeichnen. Wer sowas tut, der meint von sich selbst mehr Erbarmen zu haben als Gott selbst. Und das ist ein böser Hochmut und ein Irrtum. Dass Gott in seinem Erbarmen ungerecht ist, das ist ausgeschlossen. Amen.